Willkommen bei Lapda Talk, dem Podcast zu den Trends in IT-Services und Security Management mit Sven Mobi, Software-Architekt und langjährigem Berater der Lapda Group.
Hallo, schön, dass ihr wieder dabei seid. Heute darf ich Sven Göllner bei uns im Büro begrüßen. Sven ist Gründer und Geschäftsführer der Bimano und Experte für Business Intelligence mit über 15 Jahren in Datenprojekten. Schön, dass du hier bist, Sven.
Vielen Dank für die Einladung und ich freue mich auf das Gespräch mit euch.
Cool. Kennengelernt haben wir den Sven. Wann haben wir dich kennengelernt? Naja, erstmal haben wir den Podcast wertgeschätzt. Darauf sind wir gestoßen. Mhm. Und gemeinsam mit seinem Kollegen Michael Jungschläger macht er da halt regelmäßig Folgen zur ganzen Welt, zur Welt der Datenanalyse im Endeffekt. Und letztes Jahr hatten wir dann mit euch unser BI-Projekt gestartet. Könnt ihr übrigens nachhören in der Folge 131 des Podcasts. Also wertgeschätzt. Da gibt es dann Informationen zu dem Projektstart bei uns und die Challenges, die man sonst hat. Ja. Wir wollen heute über aktuelle Themen sprechen und was es so aus BI-Sicht quasi heute gibt, welche Anforderungen wir heute da treffen und was 2025 vielleicht anders ist oder sich vielleicht nicht verändert hat. Dazu haben wir gehofft, dass du uns da spannende Insights geben kannst. Wollen wir vielleicht einfach mal anfangen, so wie erlebst du, wie erlebt ihr gerade so die Kompetenz für das Thema BI und Daten bei den Kunden?
Die Frage ist deshalb spannend, weil alle momentan eher auf das KI-Thema schauen. Mhm. Und für KI müssen wir Hausaufgaben machen. Das heißt, eigentlich müssten wir das Fundament bilden in den Unternehmen. Und da, finde ich, hapert es bei einigen immer noch. Mhm. Oder das Verständnis ist nicht da. Also was meine ich damit konkret? Alle wollen natürlich mit KI starten. Damit meine ich jetzt nicht ChatGPT und Co. Sondern die Idee kann ja sein, dass man mithilfe von KI die Wertschöpfungskette verbessert. Aber ich brauche halt die Datengrundlage. Und das ist halt vielen nicht bewusst. Die wollen wirklich direkt das Erste in dem Kontext machen. Und das klappt in der Regel nicht, wenn die Datengrundlage oder die Datenqualität auch nicht da ist. Ne?
Also das erste Thema ist ja, glaube ich, erstmal, man muss erstmal rausfinden, was für Datentöpfe man hat. Ne? Das ist halt, was für Daten, Klassen an Daten man hat und welchen Quellen. Ne?
Einmal das, aber viel wichtiger ist denn, was möchte ich eigentlich? Also wir mögen das sehr gerne, wenn der Blick von oben stattfindet, dass man im Klaren ist, was möchte man für Informationen letztendlich anzeigen und was soll denn verbessert werden? Und da ist ja schon die Schwierigkeit zu sagen, was möchte ich eigentlich? Und das ist ja das Gleiche, man geht mit den Kindern irgendwie in so einen Spielzeugladen und lauft da mal lang und dann hast du den Einkaufswagen ziemlich schnell voll. Hast viel Geld bezahlt und dann werden viele Spielzeuge wieder in die Ecke verschwinden. Und so müsste man eigentlich auch an das Thema herangehen.
Wobei ich heute, wenn ich in den Einkaufsladen gehe, sehe ich ja die Dinge, die auch da sind, die es gibt, die kann ich fertig kaufen. Es ist ja so, dass bei BI, bei Datenanalysen, da gibt's ja jetzt nicht für mich das Schaufenster, wo ich erstmal sehen könnte, was könnte ich mit meinen Daten machen. Da gibt's ja leider nur Toolhersteller und Anbieter. Mhm. Die Liste der Möglichkeiten, die fehlen mir vielleicht auch oft dann überhaupt herausfinden, was kann ich überhaupt machen mit den Daten, die ich da habe?
Ja, also viele kommen ja über die Visualisierung. Ich sehe das Dashboard, das ist ja quasi das Endergebnis, wie man zum ersten Mal vielleicht Daten visualisiert und Daten auch fühlt. Aber vielen ist nicht bewusst, dass unter der Haube sehr, sehr viel stattfinden muss, um dort überhaupt hinzukommen. Und dann hast du nochmal das Thema, dass du auf bestimmte Daten natürlich auch fachlich gucken musst. Also du musst einen fachlichen Kontext herstellen. Das heißt, war ja damals auch bei euch, wir müssen ja schauen, was sind eure Anforderungen? Wie ist eine Kennzahl definiert? Ja. Fachlich? Welche Grenzwerte werden festgelegt? Weil wir wollen ja, wenn Abweichungen entstehen, wollen wir Maßnahmen ableiten. Das sind ja ganz, ganz viele Faktoren. Und das erschreckt ja erstmal viele, wenn wir dann kommen, wir machen jetzt erstmal Data Governance. Das ist nicht zielgerichtet, es ist wichtig, aber viel wichtiger ist zu schauen, wo seid ihr gerade? Ihr habt bestimmte Berichtsanforderungen, also viele sind immer noch in der Excel-Welt unterwegs oder Mittelstandsunternehmen sind so weit, dass sie sagen, wir setzen jetzt moderne Werkzeuge à la Microsoft Power BI, Tableau und Click, wie sie heißen.
Was ja auch erstmal eine Visualisierung ist, ne? Die Daten.
Ja, aber da kannst du auch schon viel machen. Du kannst Daten reinholen, kannst Daten miteinander verknüpfen, kannst deine Logiken draufsetzen und das ist ja der erste Schritt. Aber viele schaffen dann diesen Absprung nicht.
Ja. Wie sieht das dann aus? Also was ist so die Top-10-Anfrage? Was will man visualisieren? Was sind so die Dauerbrenner gerade bei euch, wenn ihr in Projekten seid?
Ja, also der Klassiker sind immer noch kaufmännische Fragestellungen
aus Finanzen. Also wirklich KPIs einfach direkt, oder?
Genau, Finanzen, Umsätze, wie man es halt kennt, G&V, Liquiditätsplanung und halt Vertrieb und Markt. Also Vertriebscontrolling ist halt auch ein großes Thema. Ne?
Okay, das heißt, man erkennt erstmal, man hat ein anderes Tool gesehen, da ist eine sehr schöne Visualisierung, man hat eine bestimmte KPI, die man jetzt auch in seinen Berichten haben will und dann ermittelt man halt, woher kriegt man diese Daten und wie sind dann die nächsten Schritte?
Eigentlich ist es, ich muss mal von vorne anfangen, meistens ist es so, die Kunden, die auf uns zukommen, die haben langsam herausgefunden, dass sie einen Schmerz haben. Mhm. Der Schmerz ist entweder in Personen, dass sie einfach nicht mehr die Kapazitäten haben oder dass einfach auch die Datenqualität leidet. Ne? Wenn da jemand sitzt und manuell Daten hin und her schubst, dann kann das einfach wehtun, weil die Person sitzt dann halt auch mal abends da und jetzt ist der Monatsabschluss nicht rechtzeitig fertig. Die Geschäftsleitung möchte gerne die Informationen haben. Und das ist meistens immer die Ausgangssituation.
Manuelles Berichtswesen
ist immer noch wirklich ein großes Thema.
Mhm. Okay. Und wie kommt es dann in Projekten, dass, wir wollen vom manuellen Berichtswesen, das heißt, wir haben auch das Thema, wir haben gleich Kostenersparnis oder wir haben gar nicht mehr die Möglichkeit wahrscheinlich, weil das Personal einfach fehlt. Spannend, du sagst jetzt eben, nicht nur generative AI wäre für euch ein Thema. Da kann ich ja verstehen, da gibt es ja Ansätze, zum Beispiel RAG zu machen, also Daten aus Knowledge Bases zu extrahieren. Das sind alles so Themen, die sind nicht so relevant, wenn wir jetzt BI-Datenanalyse machen, weil da haben wir ja eher so Big Data Algorithmen, AI-Ansätze, dass man sagt, okay, man macht vielleicht Cluster-Detection oder solche Algorithmen.
Also ja, es kommt aber auch da wieder drauf an, in welchem Bereich. Ne? Bist du jetzt in der Produktion, klassisch Industrie 4.0, dann möchtest du ja vielleicht doch wissen, wann fällt die Anlage aus. Das ist meistens einer der größten Themen, was aber auch sein kann, eine optimale Bestellmenge
Forecast zu machen zum Beispiel.
Auch im Finanzen oder eine optimale Bestellmenge zu ermöglichen. Und da mal vielleicht Daten mit reinzunehmen, die man vielleicht nicht im Kontext hat. Also beispielsweise, man schaut sich die Produktionsdaten an und auf einmal nimmt man Wetterinformationen mit rein. Man nennt vielleicht Kalenderereignisse mit rein. Und die können dafür sorgen, dass dann vielleicht ganz, ganz andere Ergebnisse rauskommen, als wenn ich mit dem klassischen Reporting draufgehe. Und dafür brauchst du erstmal den Ist-Zustand. Den musst du abbilden und mal zu schauen, reicht das? Und wenn man jetzt wirklich auf KI schaut, dann musst du eigentlich erstmal über eine Machbarkeitsanalyse gehen. Und es kann dann leider auch sein, was heißt leider, eigentlich finde ich das sehr positiv, weil dann sparen die Unternehmen, dass du keine KI brauchst. Weil wenn wir KI einsetzen, brauchen wir Cloud-Ressourcen wieder. Ja. Das kostet wieder Geld. Das umzusetzen kostet wieder Geld. Das ist auch nicht das Einfachste.
Ja.
Und deswegen versuchen wir halt immer zu schauen, ob wir erstmal mit den Standardmitteln klarkommen.
Ja, du hast gerade gesagt, Machbarkeitsanalyse, das sind auch viele KI-Hersteller oder Beratungsunternehmen. Ich habe da schon mit mehreren Kontakt gehabt zu. Die gehen ja auch ran und sagen, ja, wir wissen, dass 80% unserer, 90% unserer Projekte sowieso scheitern von vornherein, sondern die werden beauftragt, da wird dann losgelegt, da wird eine Machbarkeit gemacht und dann erkennt man irgendwo, dass das nicht funktioniert und es scheitert wahrscheinlich in den meisten Fällen daran, dass die Datenbasis gar nicht gut war. Das ist natürlich toll, wenn man jetzt hingeht und sagt, okay, man möchte ein Ziel erreichen und lass uns als erstes mal selber die Gedanken machen, welche Daten wir wie strukturieren, dann hat man am Ende strukturierte Daten gewonnen, ob man jetzt KI macht oder nicht. Ne? Dann hat man
ja, und das vergessen halt viele. Die anderen gehen gerne den Weg, den du gerade beschrieben hast. Wir nehmen uns den Anwendungsfall und versuchen das. Wir haben bei uns im Team den Damian, der von der Fraunhofer jetzt gekommen ist und der hatte das jetzt auch untersucht, schreibt auch eine Doktorarbeit und das ist genau das, was du gesagt hast. Die meisten KI-Projekte gehen deswegen auch oder fallen deswegen auch um und die meisten schaffen es nicht aus so einem Prototyp-Charakter einfach in die Produktion. Es geht ja noch weiter. Wenn wir soweit sind und haben tatsächlich festgestellt, wir können mit Hilfe von KI-Modellen solche Anwendungsfälle lösen oder abbilden, dann müssen die ja produktiv versorgt werden. Und dafür ist zum Beispiel ein Data Warehouse sehr gut geeignet. Ich kriege ja täglich dort meine Daten rein.
Die Trainingsdaten auch einfach anzuschauen.
Genau, da sind die ja. Das ist ja auch meine Datenhistorie. Und die kann ich wiederum nutzen, um diese in dieses KI-Modell zu übermitteln. Dann wird es trainiert und die Ergebnisse werden wieder zurückgeschrieben. Und das muss aber in so einer Art Batch-Betrieb mitgemacht werden. Wichtig ist ja auch, komplett transparent zu sein, zu loggen. Was haben wir dort für Daten reingegeben? Aber auch, welche KI-Modelle haben wir denn zu dem Zeitpunkt auch verwendet und genutzt? Also dieses klassische Metadatenmanagement spielt halt auch nochmal eine sehr große Rolle. Ne?
Was spannend hat sich da in 2025, gibt es da irgendwelche neuen Player, sagen wir mal? Also gibt es da neue Modelle oder Methoden, die man jetzt an der Stelle einsetzt? Oder auch schon vielleicht Managed-Service-Anbieter, die da auf Daten dann fortlaufendes Training machen?
Also es ist schon vermehrt, dass auch die größeren BI-Anbieter versuchen jetzt solche Software- oder KI-Systeme mit zu integrieren. Also beispielsweise SAP kam ja ganz, ganz frisch jetzt raus mit der SAP Business Data Cloud. Die haben jetzt Databricks mit reingenommen. Also die Anbieter versuchen jetzt genau diese Komponenten miteinander zu kombinieren und mit anzubieten.
Ja, das Problem nämlich, wenn man jetzt mit den Daten allein da sitzt, dann muss man immer noch schauen, okay, woher kriegt man die Expertise für solche Leute? Und dann braucht man ja auch eine Pipeline. Man baut ja, so wie man das Warehouse aufbaut, auch eine Pipeline auf für das fortlaufende Trainieren und Schärfen beispielsweise eines Forecast-Modells. Und das ist natürlich schwierig ohne Technologie darum. Warum scheitern denn dann momentan gerade so viele BI- und AI-Projekte in KMU dann?
Naja, du hast zwei Themen. Das erste ist natürlich, man muss ja unterscheiden. ich muss erstmal gucken in einem Unternehmen rein, was habe ich denn vorliegen? Habe ich die Ressourcen, habe ich das Know-how? So, ich stelle fest, dass im Mittelstand das leider nicht so versehen ist. Also die Konzerne, die haben, solche Abteilungen sind meistens mit 5 bis 15 Leuten bestückt. Im Mittelstand gibt es vielleicht eine IT-Abteilung, aber die macht alles andere, die macht Netzwerk, die Security und. Und die sollen jetzt auf einmal das Thema Daten, BI und Co. machen, sehr schwierig. Also ist ja die Idee zu sagen, man geht über ein Beratungshaus. So, das Beratungshaus kommt und was machen die? Das wollen die meisten ja nicht hören, aber deren Geschäftsmodell ist halt Zeit gegen Geld. Also haben die das Interesse, längere Projektlaufzeiten zu machen. So, und ich bin der Meinung, dass wir das Thema Datenintegration zum größten Teil wirklich automatisieren können und wir brauchen nicht mehr diesen manuellen Aufbau dieser Datenstrecken, weil da fließt sehr viel Zeit rein.
Ja.
Und das umzudrehen, da mal zu reflektieren, es hängt aber auch davon ab, von der Unternehmensstrategie. Möchte das Unternehmen das Wissen reinholen? Dann kann ich überlegen, dass ich vielleicht auch solche Experten mir tatsächlich auch beschaffe. Oder ich bilde halt auch die entsprechenden Leute, wie wir es bei euch ja auch gemacht haben. Ihr habt ja jetzt auch nicht angebaut, sondern ihr könnt das ja mit dem bestehenden, mit der bestehenden Mannschaft auch weiterführen oder umsetzen.
Ja, wichtig war uns das Thema, dass wir hier keinen Vendor-Lock haben, A und B auch nicht von Expertise so auf einem Plateau sitzen, dass wir da gar nicht drankommen oder selber nicht weiterentwickeln könnten, genau. Und zum Thema Vendor-Lock, also da gibt es ja jetzt viele verschiedene, alle amerikanische Hersteller an der Stelle, an die wir abhängig sind. So europäische Lösungen in dem Markt gibt es da auch noch nicht wirklich, oder?
Also so eine klassische oder so ein Konkurrenzprodukt wie Fabric und Co., wo du selber, also es ist wenig unterwegs, muss man, also klar gibt es ein Brisanz, wir sind ja auch als deutscher Softwarehersteller unterwegs in dem Bereich, aber das ist wenig. Also das muss man klipp und klar sagen, da dominieren halt die amerikanischen Märkte.
Ist halt bisher auch eher ein Nischenthema gewesen, wo auch wahrscheinlich eher Corporate Enterprise halt, wo er da drauf geschaut hat und jetzt versucht halt der Mittelstand irgendwie anhand dieser Daten auch Mehrwerte zu, die Datenschätze quasi auszugraben, aber natürlich ist gerade noch ein Thema, was im Kommen ist, aber ich schätze also gerade mit dem KI-Thema, mit dem Herausfinden, mit dem Transparenz schaffen über eigene Daten wird das immer wichtiger.
Ja, das Problem ist beim Mittelstand, dass diese mit diesen Begrifflichkeiten nicht so viel anfangen. Also wir sprechen jetzt auch über BI. Wenn ich dann jetzt noch anfange, über bestimmte Methoden zu reden, Data Vault oder ein Star-Schema, wenn ich darüber spreche, versteht mich halt der Geschäftsführer nicht. Das heißt, wir müssen über andere Wege an die Person herantreten und sagen, okay, was ist denn das eigentliche Problem? Das eigentliche Problem in den Unternehmen ist ja fehlende Automatisierung. Und das eigentliche Problem ist, die können aus den Daten nichts machen. Das heißt, da müssen wir über, wie du eben gesagt hast, welche Anwendungsfälle habt ihr denn? Und über diesen Weg muss man dann aufzeigen und sagen, hey, eigentlich ist BI eure Lösung. Für euch ist nicht die Lösung, ein neues Excel aufzubauen oder ein Power BI, sondern wenn, also unsere Idee ist ja immer mit dem Kunden nicht nur die Richtung zu gehen, Standardbericht oder die Dashboards aufzubauen, sondern Datenprodukte zu entwickeln. Ja.
Also ETL-Entitäten-Design dann anzureichern,
noch weiter, sondern zu sagen, wenn wir also die Basis haben, dass wir hingehen, was können wir jetzt aus den Daten machen? Entweder die KI-Frage stellen oder es gibt ja auch Unternehmen, wie so eine Bonata bei uns, die wirklich mit den Daten tatsächlich auch Geld verdient, also datengetriebene Geschäftsmodelle zu entwickeln. Ne? Und da sollten die Mittelstandsunternehmen tatsächlich mal drauf schauen und mal kreativ werden und einfach mal auch andere Abteilungen fragen, die jetzt nicht direkt mit der IT was zu tun haben, sondern mal zu überlegen, was für einen Mehrwert, auch deren Kunden, was gibt man denen zum Beispiel für Informationen?
Und ja, das ist gerade, wenn man Managed Service heute anbietet, das ist ein Thema, das immer mehr wollen Managed Service konsumieren. Jemand, der Managed Service anbietet, der hat natürlich auch die Bringschuld zu sagen, ja, wie sieht denn am Ende des Monats, wie sieht mein Bericht aus, welche Uptime habe ich? Und die haben dann eine Schar an KPIs, die gerne berichten müssen. Und ist auch die Frage, ne? wie kommt man an diese Zahlen dran? Ja. Verstehe. Wie geht ihr dann bei Kunden mit fehlendem Fachpersonal um? Also was genau sind die Schnittstellen? Welche Personalien braucht ihr bei den Kunden so?
Also wir haben zwei Wege. Entweder kann der Kunde das komplett selber machen, so wie ihr das ja auch gemacht habt. Da haben wir eine entsprechende Akademie, wo Lernvideos drin sind, wo unser Coaching dabei ist. Oder die Alternative ist natürlich, dass wir sagen, wir schieben euch an und setzen in wir nennen das immer Booster-Pakete, in Schnellverfahren diese Use Cases um. Wichtig ist immer, finde ich, das darf kein Langzeitprojekt werden. Also dass man schneidet den Anwendungsfall relativ klein und smart. Und am besten funktioniert das, wir liefern Ergebnisse und auf diesen Ergebnissen diskutiert man. Die dürfen auch fehlerhaft sein. Also weil, wenn wir erstmalig an Quellen rangehen, man hat ja eine alte Datenbasis oder man hat alte Berichte und dann sagt man, das ist die Wahrheit. Und in der Regel ist die Wahrheit aber nicht ganz korrekt, weil vielleicht falsche Berechnungen drin sind oder man hat falsch das System abgefragt und dadurch kommen halt schon Diskussionen auf. Also wichtig ist, dass die Unternehmen bereit sind, eine Fehlerkultur einzugehen, wegkommen von die IT ist schuld, der Fachbereich ist schuld. Mhm. Auch wichtig ist das Thema der Datenkultur, müssen wir halt mit betrachten. Mhm. Und wenn dann aber Menschen dabei sind, die Lust haben auf das Thema, dann kriegen wir auch jemand aus dem Controlling-Bereich sehr gut abgeholt, der das dann auch weiterführen kann.
Ja. Also auch die Bereitschaft, dann Excel abzugeben, ne? Oftmals hat man dann so, wo man auch Personal dann braucht noch, weil die nur die Excel verstehen und so machen sich die Leute so ein bisschen.
Das ist genau der Punkt, dass die meisten das nicht. Also es gibt welche, die sind froh, dass sie es abgeben dürfen, weil die sagen, ich bin nicht dafür angetreten. Und wir hatten auch tatsächlich schon Fälle, wo Mitarbeiter dann auch gekündigt haben, weil sie gemerkt haben, im Unternehmen passiert nichts mehr. Mhm. Es gibt auch welche, die sitzen einfach da drauf, weil sie sagen, das ist meine Expertise, ich lasse nichts anderes zu. Und dafür nicht muss eigentlich die Geschäftsleitung oder auch die Leitung genauer drauf gucken und mal sich die Mühe machen und sagen, hey, wie schaut der Prozess aus? Zeig mir den bitte mal, damit man halt nicht diese Abhängigkeiten
Da muss man halt aber von vornherein Interesse beim Management wecken und da hast du ja eben schon gesagt, da gibt's dann die Themen, wo man wirklich mit Kosten sofort drauf drücken könnte beispielsweise. Das ist ein Thema, du musst dir das anschauen.
Ja, aber nicht jedes Management ist bereit zu sagen, ich guck mal rein, sondern verlässt sich halt, ist ja auch gut, ne? Man hat ein Team und glaubt ja, dass das Team das auch alles richtig macht. Mhm. Aber wenn ich mir selber nicht mal den Prozess anschaue, kann ich ihn noch nicht mal verbessern. Ja. Also es heißt ja nicht, dass ich der absolute Experte sein muss, aber es reicht ja schon, ich lasse mir diesen Prozess mal zeigen, erklären und sehe ja schon, was für ein Zeitaufwand dahinter ist. Und auch Komplexität kann auch ein Nicht-ITler relativ schnell einwerten. Ja, und das hilft natürlich auch noch.
Ja, was sind denn so die typischen Fehlernamen dann, wenn ihr bei Kunden seid, wenn die dann mit BI oder AI einsteigen wollen?
Dass die Reife noch nicht haben. Also wir hatten mal eine Situation, da ist jemand bei uns reingekommen, hat angefragt, hat das über den Mitarbeiter machen lassen. Da war die Aufgabe ganz klar. Dann kam aber zu spät der Geschäftsführer dazu und der hat auf einmal das ganze Thema zur Seite getan und sagt, wir machen jetzt hier KI. Dann habe ich gesagt, okay, passt aber nicht. Wir haben ja, die Ausgangsbasis war ein CRM.
Ja.
Und da sollte man die manuellen Prozesse halt beseitigen. So, der Geschäftsführer wollte aber KI haben und dann sagte er, ich brauche das auf meinen Finanzdaten. Dann kam aber raus, dass die Finanzbuchhaltung in Excel gehalten worden ist. Mhm. Das heißt, man hat dort auch die Belege eingebucht.
Ja.
Dann sind wir raus und haben gesagt, wir können hier.
Kann man ja Copilot für Microsoft verwenden, das passt also für Excel, das passt doch. Hat man noch KI.
Das hat er tatsächlich Checkbox. Als Argument gebracht, aber das fand ich schon sehr erschreckend. Mhm. Wenn die Basis noch nicht mal gelegt ist, dann kann halt eine BI-Strategie oder eine Data-Strategie da noch nicht greifen, sondern dann müssen die Hausaufgaben gemacht werden. Man muss erstmal operativ Systeme einführen, um da den Wertschöpfungsprozess abzubilden. Und wann ist ja auch man kriegt ja auch dieses Feedback, wann soll man denn so ein System einführen? Die Frage ist, wie viele Systeme habe ich, wenn ich in einem System unterwegs bin und habe da meine Finanzen drin, meine Warenwirtschaft, alles fein, dann komme ich da vielleicht noch mit klar. Mhm. Aber sobald dann 2, 3 Systeme dazukommen und ich andere Fragestellungen bekomme, dann macht das natürlich Sinn. Und wenn der Aufwand höher ist als beispielsweise 3 bis 5 Tage im Monat, dann sollte ich mit
drüber nachdenken. Ich glaube, wir sehen ja auch bei Kunden noch Excel und wir machen ja auch Digitalisierung von Prozessen, ob es jetzt im Service Management ist oder im License Management, Contract Management. Überall finden wir noch Excels vor. Es ist wirklich so, es ist ja nicht so, dass Excel schlecht wäre oder Excel abzulehnen wäre. Es ist nur so, dass sobald man erstmal die Zusammenarbeit ist, glaube ich, immer sehr schwierig an Excel-Dokumenten. Mhm. Das ist das erste Thema, wobei man damit Office wahrscheinlich online heute mehr machen kann. Das andere Thema ist halt auch, wenn man mit den Daten nichts weiter machen möchte und niemanden mehr die Daten übertragen muss, sondern nur einzelne Berechnungen macht, dann ist es ja kein Problem. Aber spätestens, wenn die Dinge, die ich im Excel halt erfasse, wieder gebraucht werden in einem weiteren Prozess, dann wird es schon schwierig. Dann baut man auf einmal Excels auf, die auf andere Excel-Dokumente darauf zugreifen oder man macht eine Access-Datenbank in die Mitte dazwischen und dann ist schon so, dass man den Leuten eigentlich die Werkzeuge wegnehmen sollte und sich allein schon aus Geschäftsführersicht nach unten schauen sollte auf seinen Tech-Stack und sagen sollte, ja, hier macht es jetzt Sinn, wenn diese beiden Abteilungen gemeinsam auf einer Datenbasis arbeiten beispielsweise.
Aber da 2 Beispiele. Das erste ist, viele gehen dann hin und legen dann BI-Werkzeug drauf, also ein Analysewerkzeug wie Power BI und Click und Co. Mhm. Dann sieht man es ja nicht, was unter der Haube ist. Also
auch Excel in OneDrive irgendwo.
Genau und dann kann man ja auch komplexe Datenmodelle dort abbilden und diese miteinander harmonisieren. Das Problem bei Excel ist, ich will nicht sagen, ich verteufel dieses Tool, wir nutzen es ja auch. Aber das Thema ist nur, es können ja viele gleichzeitig in dieser Applikation arbeiten. Das heißt, die Veränderung der Daten, das lässt sich nicht.
Auf der Datenstruktur. Ne?
Nicht einmal Daten, aber auch die Daten. Also da wird auf einmal der Kunde Meier zu Schmitz und ich kann das aber nicht sehen, was da passiert worden ist. Ja. Ich habe keine Historie und sehe nicht, okay, der eine Datensatz. Also Idee muss ja sein, die Änderung mitzunehmen in die Datenbank und zu erkennen, gerade bei Vertriebsstruktur macht das Sinn.
Ja.
Das sehe ich nicht. So, und das ist, finde ich, ein großes Problem. Klar kommt die andere Fraktion und sagt, hey, wir haben jetzt ein SharePoint, wir haben OneDrive, wir sehen doch, was da passiert ist. Ne? Ja, ihr seht, was an der Datei passiert ist, aber ihr seht den Inhalt nicht, was verändert worden ist. Und das ist schon ziemlich kritisch. Und alle reden ja über Datenschutz und Co. Mhm. Und wenn man dann solche Stories hört, wo dann Vertriebler kündigen und auf einmal solche Daten mitnehmen oder aus dem ERP-System, weil das Berechnungskonzept nicht richtig greift, auf einmal Kundendaten abgezogen werden und sich heimlich per E-Mail nach Hause geschickt werden. Das sind alles Dinge, wenn das schon soweit ist, dann sollte man tatsächlich darüber nachdenken, zentralisieren. Und halt ein Benutzerrollenkonzept dort einzusetzen.
Ich meine, es ist sogar möglich, Excel zu sperren, zu sagen, ich habe jetzt Datensätze, die ich hier nicht bearbeiten kann, ich würde das Schema sperren, ich könnte die Dokumente vernünftig berechtigen. Das Problem ist, glaube ich, auch den Überblick dazu zu haben, wo können diese Daten jetzt bearbeitet werden und wo wird das eingehalten und wo ist vielleicht ein Excel, weil wir haben verschiedene Data Owners einfach und die Data Owners machen alle für sich selbst im Endeffekt ihre Schemata und haben ihre eigenen Dokumente, die Kontrolle, den Überblick dazu haben, Also zentrale Datenbank heißt ja auch, ich habe eine zentrale Stelle, an der ich Berechtigung konfiguriere. Und ich glaube, das ist wichtig. Gut, warum Excel nicht? Ja, aber warum Excel noch, ist auch klar. Also es ist gerade für den ersten Draft, sagen wir mal, wenn man sowas.
Nein, also alles fein, ne? Also es ist jetzt nicht so, dass man es jetzt irgendwie ausknipst und sagt, das gehört ja mit ins Unternehmen rein. Wie gesagt, das wird auch jeder, ich kann mir mal vorstellen, in 10 Jahren wird es jeder immer noch nutzen. Aber die Frage ist, wie gehst du damit um? Und wenn wir trotzdem so ein bisschen in das Thema Data Governance reinhören, finde ich, muss man es halt schon ein bisschen anders aufziehen, das Ganze.
Ja, du hast angesprochen. Also was ist denn gerade so? Also ich habe jetzt in den anderen Podcast-Episoden bereits gesprochen über die Themen, die gerade kommen. Das ist einmal aus Sicht des Produktherstellers, da ist ganz wichtig, ganz interessant jetzt der Cyber Resilience Act, aber auch grundsätzlich die Anforderungen, die wir jetzt haben in NIS2 und Zulieferer da.
Ja.
DSGVO auch noch weiterhin spannend. Ich meine, ihr habt ja verschiedene Projekte wahrscheinlich, wo beispielsweise DSGVO-Daten, also personenbezogene Daten, verarbeitet werden. Wie geht ihr da ran? Wie ist denn da bei den Kunden auch das Verständnis dafür, wie man mit welchen Daten umgehen kann? Oder?
Ja, also dadurch, dass wir eine Cloud-Technologie haben, ist es nicht mehr so schlimm wie vor ein paar Jahren, dass man komplett gegen die Cloud war. Aber man muss schon immer noch argumentieren, warum wir in die Cloud gehen, also aber dann ist es relativ einfach, weil wir natürlich bestimmte Mechanismen haben, wir haben Security-Themen abgedeckt, aber wir sind ein Freund davon, nicht alles reinzunehmen. Also ein Beispiel, wo viele Sorgen haben, Produzenten, also die wirklich produzieren, die sagen, dann sind meine ganzen Daten halt in der Cloud. Ja, aber die Frage ist, müssen wir alles ablegen? Müssen wir ein komplettes Rezept ablegen der Anlage? Ja. Oder reicht es, wenn da dort einfach nur die entsprechende Maschinennummer steht und da steht die Stückzahl, Schichtzeiten etc. drin? Also wir gucken schon sehr genau drauf, auch aus fachlicher Sicht, brauchen wir denn alles für die Auswertung? Weil die Idee sollte nicht sein, ich saug alles an, es liegt in der Cloud, weil auch dort, je nach Benutzerrollen, können die Leute ja damit arbeiten.
Ja. Also ich habe das vielleicht eingangs, hätte ich das vielleicht unseren Zuhörern erklären können. Also Bimano macht an der Stelle Beratung. Bimano bietet selber auch ein Softwareprodukt an, welches basierend auf Snowflake an der Stelle das ich würde sagen, das Integrieren von Daten in so ein gemeinsames Warehouse oder Vault vereinfacht. Ja. Mit so einem fertigen Konzept kommt ihr daher. Und genau, bei euch das Thema ja grundsätzlich, du hast es eben beschrieben, ich will es ja abhängig davon machen, was für ein Use Case ich habe. Ich will nicht alle Daten sammeln. Und ich habe da auch eine tolle Sache gelernt. Das heißt heute nicht mehr Datensparsamkeit, das heißt heute Datenminimierung. Denn man will gar nicht Daten sparen, man will Daten da einsetzen, wo es notwendig ist oder wo es sinnvoll ist, aber man will nicht für den Prozess alle Daten zusammenziehen, nur weil sie da sind, sondern man will das Ziel am Endeffekt erfüllen und wenn sie dafür notwendig sind, dann will man sie einsetzen. Und das ist, glaube ich, so ein Thema, also es ist so ein klassisches Thema ist, im Service Management Tool hat man die ganzen Datensätze zu den Personen. Man hat Vorname, Nachname, vielleicht sogar private Adressen, aber man hat das Geburtsdatum nicht. Warum sollte man das Geburtsdatum in so einem Format speichern? Weil man Grüße rausschicken will zum Geburtstag. Ja, das ist toll, aber die Risiken, die entstehen, weil ein Geburtsdatum auf einmal mit personenbezogenen Daten zusammengespeichert wird, ist natürlich wirklich immens und es gibt keinen Grund, das zu machen. Aus dem Grund werden Geburtsdaten dann nicht mit gespeichert. Und da hatten wir die Anforderung schon gehabt und da muss dann natürlich gesagt werden, nee, das macht hier in dem System keinen Sinn. Dafür gibt es HR-System und das
genau, das wäre das Beispiel, was du ja genannt hast, wäre Aufgabe des Marketing-CRM-Systems, dass man aufgrund dieser Informationen zum Beispiel so eine Mail-Kampagne rausnimmt. Das, was du aber gerade auch noch genannt hast, es geht ja noch in zwei Richtungen. Einmal das Thema, wir nehmen alle Daten auf. Das gibt ja auch Konzepte oder Marktbegleiter, die sagen, das finden wir gut. Das nennt sich dann Data Lake. Ne? Das heißt, alle Daten werden da reingeladen und die Fachbereiche sollen sich dann zukünftig darauf bedienen. Der Grundgedanke ist eigentlich sinnvoll, dass man sagt, hey, ich übergebe dem Fachbereich die Domain und die kümmern sich selber drum. Das Problem ist nur, die sind fachlich nicht abgestimmt, die Daten.
Ja.
Das heißt, das Controlling geht da drauf, holt sich die Daten, berechnet und dann geht vielleicht nochmal die Finanzabteilung drauf. Ein anderer Kontext, es sind aber die gleichen Daten und allein durch unterschiedliche Abfragemechanismen stimmt das schon wieder. Und nach oben wird es wieder in die Geschäftsleitung gespült, passt nicht. Und das zweite Thema, wir gucken alle so ein bisschen auf Klimaschutz und Ressourcen. Wenn ich natürlich dauernd Daten da reinpumpe, ohne Sinn und Verstand, ich missbrauche dort auch meine Ressourcen. So, ja, und da mal drauf zu achten, zu sagen, hey, das Thema Green IT ist mir auch wichtig. Wir haben zwar die Cloud-Ressourcen, aber wir müssen nicht immer alles verpulvern. Das finde ich, liegt auch ein bisschen in der Verantwortung der IT. Also das kann man den Fachbereich jetzt nicht rübergeben, das Thema. Aber dafür sollte man halt auch schauen, brauche ich wirklich alle Informationen? Und das Dritte ist dann, wenn ich das mache, abgespeckt, dass ich sage, ich gehe anwendungsgetrieben los und bilde das ab, so wie ich es gerade brauche, dann muss natürlich die Software oder die Architektur soweit das Ganze aufbauen oder ermöglichen, dass ich später weitere Fragestellungen beantworten und nicht das ganze Kartenhaus wieder zusammenspielen.
Ist so eine vage, zielgerichtete Just BI. Ne? Auf einer Seite will ich eventuell in Zukunft einen Use Case bauen und es wäre cool, wenn ich jetzt schon historische Daten aufbaue. Auf der anderen Seite muss ich erstmal mich darauf fokussieren, dass ich die Ziele erreiche.
Die Historie brauchen wir. Also das muss man schon sagen, wenn ich einen Anwendungsfall habe. Ich würde niemals empfehlen, die Historiendaten nicht mitzunehmen, weil wir haben ja ganz am Anfang über KI gesprochen.
Ich meinte jetzt Attribute, die vielleicht ursprünglich nicht aufgenommen wurden,
man historisch klar, die kann man natürlich
dran sagt, man braucht sie vielleicht für die nächste KPI und nimmt sie gleich mit auf.
Ja, genau, das sollte man auf jeden Fall dann im Nachtrag.
Wie ist das? Also grundsätzlich, wir haben eben darüber gesprochen, dass es schlecht wäre, alle Daten zu sammeln. Das ist natürlich nicht richtig, solange wir nicht mit personenbezogenen Daten arbeiten. Ich glaube, hier auch spannend, wir haben nicht nur personenbezogene Daten an sich, sondern durch die Aggregierung verschiedener Systeme kann es ja sogar sein, dass wir ein personenbezogenes Datum schaffen, indem wir zwei Nicht-Personen-Daten zusammenfassen. Ne? Und das halt das Thema, wie sieht es da aus in den Prozessen oder in den konzeptionellen? Wie geht man da hin und sagt, okay, diese Spalte hier ist vielleicht ein personenbezogenes Datum. Was mich auch interessiert, wäre dann halt, wie macht man das mit den Aufbewahrungsrichtlinien an der Stelle? Ist dann halt, macht man halt Konzepte auf die Tabellen oder pro Spalten oder wie erarbeitet ihr das da mit Kunden?
Also grundsätzlich ist ein Data Warehouse ja so aufgebaut oder das Ziel, dass wir alle Informationen dort ablegen, die relevant sind. Und wir schmeißen nichts weg. Das ist ganz wichtig. Und es darf auch eigentlich nicht sein, dass ein Data Warehouse dafür missbraucht wird, den operativen Prozess zu verbessern. So, das ist so mal der erste Schritt. Und uns ist dann immer wichtig zu schauen, okay, meistens weiß der Fachbereich das ja gar nicht, welche Möglichkeiten sind. Es kommt aber immer darauf an, wie will man denn zukünftig abfragen? Möchte ich eine vergangenheitsbezogene abfragen? Da gibt es halt Mechanismen, wo wir auch solche Datensätze sauber historisieren können. Die kriegen einen entsprechenden Stempel. Kann man sich vorstellen, auf einmal wechselt der Lieferant die Adresse und wir behalten aber alles und können aber trotzdem mit bestimmten Spalten dann solche Informationen wieder rauskriegen und in die Analyse danach auch bringen.
Das heißt also erstmal grundsätzlich so ein BI-System, was ich mir da aufbaue, das wird kein System sein, wo ich produktiv wieder Daten in fremde Systeme zurück als Feedback gebe, sondern ich habe erstmal eine Reporting-Ansicht, die eine Kopie der Daten abbildet, die ich da habe im System.
Doch, es kann als Datendrehscheibe fungieren, haben wir tatsächlich auch Kunden. Also ein Beispiel, du hast ein SAP-System als Angriffsquelle, hast aber nochmal zwei weitere Systeme und wir harmonisieren das Ganze, reichern an und dann kriegt das SAP-System den vollständigen Datensatz. Dafür kann man sicherlich auch ein Data Warehouse nehmen als Datendrehscheibe.
Und kann ich dann jetzt in dem Fall sagen, okay, jetzt an der Stelle haben wir hier ein Tupel, wir haben hier drei Spalten, die an sich so zusammen ein personenbezogenes Datum bilden und kann jetzt sagen, okay, erstmal Vorsicht, wie damit umgegangen wird für die weitere Verarbeitung und dann aber auch hingehen und sagen, ich habe hier die Möglichkeit, am Ende Datensätze zu anonymisieren.
Das auf jeden Fall das Zweite, aber wenn ich ein sauberes Regelwerk habe und ich die Anforderungen sauber definiert habe, dann kriege ich es natürlich auch umgesetzt. Also da würde ich mir jetzt einfach gar keine Sorgen machen. Die Frage ist nur, kriegt man den Fachbereich dazu, mal richtig, also die richtigen Fragen zu stellen. Es kann manchmal sein, dass die dir nicht die Antworten liefern, um so eine Antwort dann auch abzubilden.
Das heißt, am Ende obliegt es trotzdem dem Management dieser Firma, die das halt implementiert, zu prüfen, oder der IT-Abteilung oder dem Verantwortlichen für den Datenschutz an der Stelle, welche Daten da reinkommen, was mit den Daten gemacht wird, wie die Verarbeitung geschieht und ob das konform ist mit, naja, mit dem deutschen Gesetz, aber auch mit Vereinbarung im Betriebsrat und so weiter.
Das geht ja, ja komplett durch. Also wenn wir in diesem DSGVO reinschauen, dann musst du alle Facetten, also welche Rollen Benutzer hast du? Zwei-Faktor-Anmeldung. Also wir starten gerade die DIN 27001-Zertifizierung. Das ist einfach ein dickes Brett, das muss man einfach sagen. Das ist uns ja auch wichtig, weil wir auch im Netzwerk immer wieder mitbekommen, dass Unternehmen angegriffen werden. Jetzt nicht durch die BI-Software an sich, sondern da sind ja viele Tore, die dann offen sind. Und wir wollen einfach sicherstellen, dass wir definitiv da safe sind. Und dann ist es nicht nur die Software, sondern die Prozesse, die drumherum gebaut werden, oder Umsetzung oder auch das Projekt, dass das einfach sauber gemäß den Anforderungen auch getroffen wird.
Ja, Risikobewertung in allen Facetten.
Ja,
spannend, weil halt grundsätzlich BI für die Risiko, also die Sichtbarkeit der Risiken natürlich extrem hilfreich ist, aber natürlich kann auch das BI-Projekt selbst Risikoquellen aufzeigen.
Ja, es gab mal eine Diskussion auf LinkedIn, dass man gesagt hat, ein Data Warehouse wäre ja Gift, weil dort ja alle Daten zentral sind. Mhm. Wir lassen sie lieber als Silos liegen, geht natürlich der ganze Kontext verloren. Und
besser fünf verschiedene ungepatchte Systeme zu warten, als alle in ein zentrales
System. Genau, dann mach es doch einmal richtig und dann hast du doch dein Problem gelöst. Ja. Aber zu sagen, deswegen führen wir die Unternehmensdaten nicht zusammen, stimmt. Und das macht doch überhaupt keinen Sinn.
Ja, ja, es lässt sich das Risiko genauso reduzieren in dem Setup. Genau, ja. Ja, gibt's, wo wir gerade also bei dem Thema sind, gibt's vielleicht ein neues Werkzeug in der BI-Welt, einen neuen Ansatz vielleicht? Also du hast eben schon Data Vault besprochen, ja, man hat Data Lake jetzt das Thema, Data Warehouse, das sind aber auch alle schon wieder ältere Themen. Ich würde sagen, es sind schon ein paar Jahre jetzt im Trend, genau.
Zum Teil ja auch Konzepte aus den 80ern. Also das Data Vault nicht, aber das klassische Data Warehouse, zum Beispiel diesen Kimmel-Ansatz, alles Konzepte aus den 80ern.
Ist da gerade am Horizont irgendwas, wo man sagt, wo man jetzt in Zukunft mal vielleicht, was man experimentiert mit? Oder?
Also da wird ja immer eine neue Sau durchs Dorf getrieben, letztendlich. Ist es immer das Gleiche und es wird sich auch nicht ändern, auch mit KI nicht. Wir haben die Aufgabe, Ordnung zu schaffen. Hm. Und wie man es nachher macht, ob das nachher ein Tool von SAP wird oder vom anderen Hersteller, die Frage ist immer nur, was hat der Datenkonsument davon? Also deswegen kann ich da gar nicht, also was schon ein Trend ist, dass man zukünftig auch die Benutzer oder User in die Lage versetzt, mehr mit den Daten zu machen, denn die Analytics-Werkzeuge zu komplex sind. Also nicht jeder kann ein Power BI bedienen, also ich meine nicht das Dashboard dahinter, sondern den Bericht aufzubauen etc., das kann man nicht jedem zumuten und dann eher Sprachmodelle draufzusetzen, sagen, hey, zeig mir doch mal den Umsatz pro Region für das aktuelle Jahr und auf einmal werden die Daten ausgegeben und bitte stell mir das als klassische Kreuztabelle dar, sowas kann ich mir vorstellen, da entwickeln wir uns jetzt auch hin, dass dann so eine Funktion mit reinkommt, um einfach nochmal ein bisschen einfache Hilfestellung zu geben oder viele haben dann das Problem, dass sie dann halt nicht hinbekommen, aus den Daten Mehrwerte zu schaffen. So, und da vielleicht mal Empfehlungen mitzugeben, ne, dass man anhand von bestimmten Grenzwerten einfach sagt, guck mal hier genauer hin, hier ist eine Abweichung, wir würden das und das empfehlen. Sowas kann ich mir gut vorstellen, dass das die nächsten Jahre kommen wird.
Ja, was würdet ihr jetzt IT-Verantwortliche im Mittelstand 2025 raten? Was ist jetzt da die große Bimanu-Weisheit, die ihr denen jetzt auf den Weg geben würdet?
Ganz einfach machen. Also nicht mehr diskutieren, einfach machen. Und es geht ja gar nicht darum, dicke Investitionen zu tätigen, sondern ich glaube, es wird einfach Zeit, mal draufzuschauen, wo man gerade steht und mal zu überlegen, wie kriegen wir, also es muss da kein Mensch mehr aus dem Controlling sitzen und irgendwelche Daten von A nach B schubsen. Das kann man sich ersparen. Ich glaube, das wird auch der Trend werden, dass nicht nur im BI-Bereich, sondern dass man eher drauf schaut, was kann ich automatisieren, weil die Mitarbeiter sind ja wertvoll, die dort sitzen. Mhm. Die haben ja Fähigkeiten, die haben Kenntnisse. Warum setze ich die denn nicht so ein, wo sie eigentlich für geeignet sind? Mhm. Und das wäre meiner Meinung nach das viel Wichtigere zu sagen, im ersten Schritt komplett das Manuelle verlassen und in die automatisieren. Erstmal das Standard-Reporting und dann kann man mal schauen, ob man da wirklich ein datengetriebenes Geschäftsmodell aufsetzen kann.
Ja. Ich glaube, das ist ein gutes Fazit. Also einfach machen, das ist immer gut. Aber ja, der Schritt in die Digitalisierung, dass man sich wirklich anschaut, welche Datenquellen hat man, wo setzt man an. Und ich glaube, man muss einfach nur alle auflisten, abwärts sortieren nach, wie viel hat man da eingespart und dann fängt man einfach an. Genau, ja. Ja, ja, vielen Dank. Ich glaube, wir sind jetzt auch schon am Ende mit der Zeit. Vielen Dank, Sven, dass du hier warst. Ich glaube, was gibt's zu dir zu sagen? Wo kann man mehr von euch erfahren?
Eigentlich auf allen Kanälen, ne? Also wir haben selber ja unseren Podcast wertgeschätzt. Wir haben einen YouTube-Kanal. Einfach bei uns auf die Webseite mal schauen. Da haben wir alle Ressourcen hinterlegt. Genau.
Podcast wertgeschätzt, ist mittlerweile Folge 173, ist glaube ich gerade die neueste.
Ja, ich glaube, wir sind schon über 170, also ja. Nähern uns langsam den 200 Folgen, ja.
Also genau, ihr macht halt dann BI-Beratung an der Stelle und ihr habt halt die Software.
Ja, eigentlich also mehr Softwareunternehmen, aber unterstützen natürlich dann auch nochmal die Kunden und schieben die ein bisschen an, genau.
Ja, gut, bimano.de dann. Ansonsten dürft ihr mir gerne auf LinkedIn folgen. Auf unserer Webseite gibt es dann auch mehr Informationen. Und falls ihr da noch einen soliden Partner sucht für IT-Service und Security-Management, dann gerne auf der Webseite reinschauen. Ja, danke, dass du hier warst, Sven, und hat mir großen Spaß gemacht.
Danke für die Diskussion.
Jawohl.
Okay, gut. Ciao. Bis zum nächsten Mal.